Die meisten Menschen auf der Welt glauben an ein höheres Wesen. Nicht sehr viele Menschen geben sich Rechenschaft darüber, ob es auch das richtige höhere Wesen ist, an das sie glauben. Gott ist ein höheres Wesen und der rechte Gott, der wahre Gott, hat sich selbst geoffenbart, hat sich durch heilige Männer kundgetan. Und er hat die Menschen wissen lassen, was er von ihnen erwartet. Er selbst hat unendlich viel für Menschen getan. Dafür sollen sie ihm danken. Aber wenn er etwas für Menschen tut, dann erwartet er auch, dass die Menschen ihm das verdanken und dass sie ihm auch ihre Liebe schenken. Dass sie sich Gedanken darüber machen, was Gott Freude macht und was ihm wohlgefällig ist. Wenn man das nicht weiß, dann darf man darum bitten. Und wenn man immer noch nicht weiß, darf man einmal anfangen, die Bibel zu lesen. Denn die Bibel ist diese Offenbarung Gottes, von der wir eben gesprochen haben, in der Gott sich geoffenbart hat. Dort lernen wir ihn kennen und dort lernen wir seine Vorstellungen kennen über die Art und Weise, wie seine Geschöpfe sich zu verhalten haben. Nun spricht die Heilige Schrift, Gottes Offenbarung, von einem besonderen Teil der Menschheit, der erlöste Teil genannt wird. Im Alten Testament oder während dieser Zeit geschah von Gott aus durch seine Offenbarung eine Aufteilung der ganzen Menschheit. Der kleinere Teil, ja der kleinste Teil, bestand aus einem Volk, das er sich erwählt hatte. Dieses Volk kam hervor durch ein übernatürliches Wirken Gottes in der Ehe von Abraham und Sarah. Und aus dieser Familie, aus dieser Ehe, stammte mit der Zeit ein Volk, das wie Sand am Meer zu zählen war, aber immer noch der kleinere Teil der Menschheit darstellte. In dem Bereich dieses Volkes hat Gott sich in besonderer Weise geoffenbart, damit diese Menschen, dieses Israel, wie es dann hieß, diese Offenbarung weitertrage an andere Menschen. Denn was Gott an Israel zu sagen hatte, das hatte er allen Menschen zu sagen. Das Besondere in dieser Offenbarung, das ganz Besondere, war ein Versprechen, eine Verheißung, dass er einen Erlöser schicken würde, einen Erlöser für alle Menschen. Und dieser kam. Und er sah genauso aus, wie er im Voraus beschrieben war. Und er war genauso, wie er beschrieben war, sündlos. Und er litt und starb genauso, wie er an einigen Stellen beschrieben war. Man konnte es also nicht verfehlen, wenn man wollte. Jesus Christus, so nennen wir ihn, so wird er in der Heiligen Schrift genannt, ist dieser Erlöser. Jeder, der an ihn glaubt, der sein Leben ihm ausliefert, der sein Jünger wird, sein Nachfolger, der gehört jetzt zu einem neuen Volk. Die früheren Aufteilungen der Heiligen, der Menschheit in Juden und Heiden oder Israeliten und Nicht-Israeliten, diese Aufteilung ist jetzt dahin. Jetzt gibt es eine neue Aufteilung, nämlich solche aus Israel und aus den anderen Völkern, die den Erlöser Gottes wirklich im Glauben, im Vertrauen annehmen und die bereit sind, jetzt ihm nachzufolgen. Die anderen, das sind nun die Menschen außerhalb dieses Bereiches. Sie gehören nicht zum Volk Gottes. Aber sie sind inständig eingeladen, Frieden zu machen mit Gott, denn Gott hat Frieden mit ihnen gemacht. Und sie sind stets eingeladen, doch zu ihm zu kommen und einverleibt zu werden in dieses Volk Gottes. Und die, die wir Gottes Volk uns nennen, wir sind jetzt die Boten, die diese Botschaft hinauszutragen haben. Und wir sollen nun auf eine ganz besondere Art und Weise dieser Botschaft und diesem Erlöser Ehre bereiten. Und davon ist in Kolosser 1 die Rede. Das ist der Hintergrund dieses Textes. Kolosser Kapitel 1 in den Versen 9 und 10 schreibt der Apostel davon, dass er für diese Menschen betet. In Kolosse, einer Stadt in der römischen Provinz Asien, im Hinterland dieser Provinz, in einem gefährdeten Gebiet, von Erdbeben gefährdeten Gebiet, dort wohnten Christen, echte Christen. Einige von ihnen waren Juden, einige von ihnen waren Nicht-Juden. Sie kamen aus diesen Völkern, die zur Zeit des Alten Testaments nicht zum Volk Israel gehörten. Alle waren eingeladen, zu Jesus zu kommen, und sie kamen. Und sie heißen jetzt die Gottheiligen, die Gottgehörigen. Sie gehören zu Gott durch Jesus Christus. Paulus betet für sie, als er das hört. Und er betet, dass sie voll sein möchten von der Kenntnis des Willens Gottes für sie. Er bleibt aber dabei nicht stehen. Es genügt auch nicht, den Willen Gottes zu kennen, sondern der Wille Gottes, der erkannt wird, soll auch getan werden. Und wie das aussieht, wenn man den Willen Gottes tut, das beschreibt er ganz kurz. Aber diese kurzen Worte sind angefüllt von Bedeutung. Ich lese noch einmal die Verse 9 und 10 und gehe dann weiter zu Vers 11. Deswegen, nachdem er gehört hatte von diesem Bericht des Glaubens und der Liebe dieser Christen, deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und allem geistlichen Verstehen. Das ist nur eine Bitte, dass sie erkennen möchten, was Gott will. Aber diese eine Bitte wird von Paulus und von seinen Mitarbeitern immer wieder vorgetragen. Heute Morgen sprach ich davon, dass auch wir so beten dürfen. Und wir sollten auch so beten, wie Paulus betet. Wir sollten nie aufhören zu bitten: Lass mich deinen Willen doch erkennen. Lass mich doch wissen, was deine Vorstellungen für uns Menschen sind, ja für mich persönlich in meinem Leben. Paulus hört nicht auf zu beten. Nicht nur einmal ist das seine Bitte, sondern er bittet immer wieder. Denn das ist, darf ich sagen, die Leitbitte, der Leitgedanke für unser Leben, dass wir lernen, nach Gottes Willen zu leben. Das sollte das Ziel unseres Lebens sein, Gott Freude zu bereiten und zu wissen, zu erfahren, wie man das machen kann. Also zu erkennen, was der Wille Gottes ist, erfüllt zu sein von dieser Erkenntnis, in aller geistlichen Weisheit und allem geistlichen Verstehen. Es geht also um geistliche Angelegenheiten, um die geistliche Welt, die verwoben ist mit dieser Welt, diese Welt aber überdauern wird und in die jeder von uns hineinsteigt, wenn der Atem in dieser Welt ausgeht und unser Leben hier zu Ende gekommen ist. Jeder von uns geht in jene Welt, in die unsichtbare, in die geistliche Welt. Dort gibt es zwei Abteilungen, eine dunkle und eine helle. Paulus spricht in den weiteren Versen von der hellen Abteilung. Dort erwarten die Christen in Kolosse hinzukommen, durch die Gnade Gottes. Sie sollen nicht untergehen in die ewige Finsternis. In allem geistlichen Verstehen, um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist. Zu allem Gefallen, das heißt in jeder Hinsicht ein Leben, das Gott gefällt. Indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt und hineinwachst in die Erkenntnis Gottes. Wenn man Gottes Willen erfahren will, dann gehört auch dazu, dass man Gott selbst kennenlernt. Das ist sehr wichtig. Darüber kann man lange nachdenken. Darüber hat die Schrift eine Menge zu sagen. Wir eilen weiter zum dritten Anliegen, zur dritten Eigenschaft eines Lebens, das Gott wirklich gefällt. In aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit gekräftigt werdet, zu aller Ausdauer und Geduld mit Freude. Ein etwas verschachtelter, etwas komplizierter Satz. Und deshalb nehmen wir uns etwas Zeit, ihn zu bedenken. Man könnte einfache Sätze bauen, aber es gibt auch Übersetzungen, die es einfach machen. Frage ist nur, ob die Verbindung dann zwischen den Satzteilen immer noch erhalten bleibt. Das ist nicht so leicht. Am leichtesten ist es, einfach so zu übersetzen, wie es geschrieben steht. Aber dann müssen auch wir dafür anschließend mehr unser Köpfchen gebrauchen. Aber das tut nichts. Ist nicht schädlich für uns, wenn wir einmal mit den Gedanken schwer zu arbeiten haben. Aber also, was sagt Vers 11? Was sagt Vers 11? In aller Kraft gekräftigt werdet. Gibt es mehr als eine Kraft? Nun, ich weiß nicht, ob Paulus hier Kraft zählt. Ich denke, dass er überhaupt an die Masse oder an die Menge von Kraft denkt. Nicht, dass es verschiedene Arten oder verschiedene Eimer gleichsam von Kraft gäbe, sondern in aller notwendigen Kraft gekräftigt werden. Nun kann man sich die Frage stellen, warum betet Paulus oder warum hält er es für nötig, gekräftigt zu werden, wenn wir bereits die Kraft haben? Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, dass wir die ganze Kraft Gottes bereits haben. In der Apostelgeschichte 1 lesen wir, da schreibt der Lukas, ein Mitarbeiter des Paulus, er zitiert Jesus und Jesus habe seinen Jüngern gesagt, es komme nicht mehr viele Tage und dann kommt der Geist Gottes, den der Vater verheißen hat und von dem ich auch gesprochen habe. Und dieser Geist Gottes wird eure Kraft sein. Ihr werdet dann gekräftigt sein, mit Kraft ausgerüstet sein. Im Alten Testament steht geschrieben, dass Gott die Kraft Israels ist. Er ist die Kraft, die wir brauchen als Menschen. Jetzt ist nur die Frage, ob wir ihn haben oder nicht haben. Wenn wir ihn haben, haben wir das Leben Gottes und alles, was wir brauchen zum Leben. Wir tun manchmal, als ob wir furchtbar arm werden im geistlichen Bereich. Wir stolpern, wir werden nervös und irritiert und so weiter. Und wir geben anderen zu verstehen, dass wir furchtbar arm sind an Fähigkeit, an Vermögen. Wir vermögen nichts, wir sind armselige Leute. Diesen Eindruck erwecken wir allzu oft. Aber er stimmt nicht mit der Wahrheit. Es ist aber so, man kann eine ganze Menge von Kraft haben im Vorrat. Einen ganzen Vorrat von Kraft haben und diese Kraft nicht gebrauchen. Sie können zu Hause Ihre Kammern oben und auch unten im Keller voll haben von Vorräten. Sie hören, es kommt eine Krise und sie kaufen im Voraus ein. Das machen Menschen manchmal. Sie hören von einer Krise und dann kaufen sie schon im Voraus ein. Die Preise werden steigern, also schnell kaufen, bevor sie zu hoch steigen. Dann hat man zu Hause allerlei Milch und allerlei Kartoffeln und allerlei Gemüse und allerlei Büchsen und Kännchen und so weiter. Man hat sehr viel Vorrat. Aber man kann dennoch sehr wenig auf den Tisch bringen. Es hat reiche Leute gegeben, die sehr arm lebten. Aus welchem Grund immer auch. Es hat reiche Leute gegeben, die nicht wussten, dass sie reich waren. Und sie haben furchtbar gespart. Aber sie waren sehr, sehr reich und wussten es nicht. So sind auch viele Christen. Sie sind reich. Aber niemand hat es scheinbar ihnen gesagt. Ich darf es heute Nachmittag uns sagen. Wir haben eine himmlische Vorratskammer angefüllt von allerlei Möglichkeiten. Und wenn wir jetzt erfahren, was Gott will, was er von mir erwartet, dann darf ich sofort wissen, es ist allerlei Vermögen da, allerlei Kraft, allerlei Möglichkeit, diesen Willen auch zu tun. Als meine Frau und ich heirateten, hatte ich 25 Dollar. Das war nicht alles hab und gut, und das war alles Geld. Wir hatten noch eine wenige Habseligkeit, die konnte man meistens wohl in den Koffer einpacken. Aber wir wussten, was der Herr von uns wollte. Und wir konnten zielgerade diesen Weg einschlagen. Wir lebten nicht von dem, das wir sahen. Wir lebten von dem, das wir nicht sahen. Meine Frau hat darüber geschrieben und wie der Herr seitdem uns versorgt hat. Das kleine Heft liegt da auf dem Tisch. Ein Zeugnis. Bis heute, seit jenem Tag und bis heute, haben meine Frau und ich nie gewusst, wie viel in einem Monat einkommen würde. Der Herr hat uns versorgt. Jeder Christ darf so leben. Du brauchst keine Angst zu haben, wenn du deine Arbeit verlierst. Du brauchst in keine Panik geraten. Denn alles dient denen zum Guten, ja zum Besten, die Gott lieben. Und wenn du ein Christ bist, liebst du Gott. Alle Christen lieben Gott. Das ist ein Name für Christsein. Wenn du Gott nicht liebst, bist du kein Christ. Also, für Gott Liebende ist jeder Weg, ist alles, was ihnen passiert, der Wille Gottes. Und dieser Wille Gottes bringt zum Ausdruck sein Vorhaben mit uns allen. Das wird auch in Römer 8, ich habe eben Römer 8 zum Teil zitiert. Und in dieser selben Stelle sagt uns Gott, warum alles uns zum Guten, zum Besten dient. Weil es sein Vorhaben ist, dass wir ihm ähnlich werden. Über Jesus Christus. Er ist ihm ähnlich. Und wenn wir so werden wie unser Erlöser, dann werden wir über ihn so, wie Gott ist. Und wir dienen ihm. Und dazu ist genügend Kraft da. Genügend Möglichkeit. Und meine Frau und ich haben das erlebt. Wir bestiegen ein Schiff 1954, wir heirateten 51, und wir bestiegen das Schiff in New Jersey an der Ostküste der Vereinigten Staaten und es ging Richtung Europa. Ich wollte Missionar werden in Lateinamerika, aber das hat der Herr nicht so wollen. Mit der Zeit wurde mir das klar. Und nach dem Krieg war es mir klar, ich kenne ja die deutsche Sprache, vielleicht könnte ich in Europa mithelfen. Ich hatte gepredigt in Deutsch, ich konnte gleich einsteigen, warum nicht? Und so hat der Herr uns nach Europa geführt. Zuerst für ein Jahr in Holland, ich hatte auch Holländisch gelernt, lernte es besser, fing an dort zu verkünden und dann ging es weiter nach Deutschland. Als wir auf diesem Schiff, das wir bestiegen hatten, in die Nähe von Rotterdam kamen, zu den Niederlanden, war es mir doch ein Anliegen, ein Wort vom Herrn zu bekommen. Und bin ich auf Deck gegangen, ganz alleine, und der Herr gab mir ein Wort. Psalm 81. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt habe. Bitte, bitte von mir. Ich werde deinen Mund füllen. Tu deinen Mund auf. Ich werde ihn füllen. Das hieß für mich zweierlei. Das heißt, ich habe dann den Vers in mein Leben übersetzt. Anstatt Ägyptenland schrieb ich dann Kanada. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Kanada heraufgeführt hat. Denn das wussten wir, war der Wille Gottes. Das war der Weg Gottes gewesen. Und jetzt auf diesem Wege war er derselbe, der zur Zeit Israels ihr Gott gewesen war. Tu deinen Mund weit auf, ich werde ihn füllen. Wir hatten nicht sehr viel, aber der Vers wollte mir sagen, ich werde deinen Mund tatsächlich füllen mit täglichem Brot. Das hat er getan. Manchmal wussten wir nicht, wo es herkommen würde. Es kam aber zeitig an. Und wir haben nie hungern müssen. Und wenn ich weg war von zu Hause im Dienst des Herrn, hat meine Frau und haben unsere Kinder nicht hungern müssen. Sie bekamen nicht immer, was der Appetit wünschte. Aber sie hatten genug, um am Leben zu bleiben und auch genug, um den Dienst zu tun, der zu Hause zu tun war. Gott hat immer versorgt. Aber es war mir auch ein Anliegen, ein Wort zu haben für meine Verkündigung, denn ich sollte ja als Bote Gottes verkünden. Aber ich war ein sehr armseliger Verkündiger. Ich komme nicht aus einer redefertigen Familie. Es gibt keine großen Redner in meiner Familie. Mein Vater war zwar Leiter einer Gemeinde für einige Zeit, aber er hat wenig gepredigt. Er war kein Redner. Er konnte aber mit Menschen auskommen als Seelsorger. Da war er mir ein Leitbild. Und jetzt sollte ich predigen. Gott hatte mich gerufen. Ich war da an dieser Stelle ein armer Stümper. Und da hat Gott mir dieses Wort gegeben. Ich werde deinen Mund füllen. Öffne ihn. Und dann empfindet man sich wie Paulus, der bittet in Epheser Kapitel 6, dass Gott oder dass die Epheser für ihn beten, damit Gott ihm ein Wort gebe im Auftun seines Mundes. Seine Aufgabe ist es, den Mund aufzumachen und Gott wird ein Wort schenken. Das hat er getan. Manchmal habe ich mich im Voraus vorbereitet. Manchmal gab es bitter wenig Zeit oder vielleicht auch kaum oder keine Zeit, sich lang vorzubereiten. In der Zeltmission zum Beispiel bin ich müde auf die Kanzel gegangen und da kann man sich fragen, was wird jetzt geschehen? Aber der Herr hat seine Verheißung eingehalten. Es war Kraft da zur Verkündigung und es war Wort da zur Verkündigung. Gott hat eingehalten, was er versprochen hat. Ich bin nur ein Beispiel von vielen Christen. Das darf jeder Christ erleben. Wenn wir nicht wissen, was morgen kommt oder in der nächsten Stunde gar, wenn wir kein Vermögen haben, keine Kraft haben, kein Wissen, wir sind ratlos, dann weiß Gott immer Rat. Das können wir bezeugen. Gott weiß Mittel und Wege. Psalm 37 stimmt. Befiehl dem Herrn deine Wege. Vertrau auf ihn. Und er wird handeln. Er handelt. Kraft ist da. Nun gilt es für uns zu vertrauen, dass es so ist und jetzt gehorsam zu sein. Und wenn wir gehorsam sind, dann fühlen wir diese Kraft nicht notwendigerweise. Das hat er nicht versprochen. Was er versprochen hat, ist, dass er aus seinem großen Reichtum immer genügend Energie geben wird, genügend Weisheit, genügend Möglichkeit, gerade das zu tun, was er jetzt von uns haben will. Dann fühlen wir uns manchmal so, als ob wir nicht weiter können. Aber wir machen den Mund auf oder wir bewegen unsere Füße oder unsere Hände und wir handeln. Und wir erfahren, dass Gott wirklich Kraft gibt. Da sagt eine Frau, ich glaube, sie war ledig, aber sie hat ihr Leben dem Herrn gegeben. Es dürfte Eva von Thiele Winkler gewesen sein, vielleicht auch eine andere. Sie steht morgen auf und sie ist doch so schlimm dran körperlich. Aber dann sagt sie zu ihrem Körper, jetzt kommst du mit und jetzt tust du den Willen Gottes. Der Körper muss ihr gehorchen. Und das sagt sie zu ihrem Körper im Vertrauen. Sie geht die Treppe runter und sie handelt im Vertrauen auf Gott. Und der Herr gibt die nötige Kraft. Du sagst, du kannst nicht beten. Ich kann auch nicht beten. Bis heute nicht. Und da flehe ich zum Herrn. Herr, lass mich beten. Und er schenkt es. Tu den Mund auf. Und fang einmal an zu reden und fang einmal an zu danken und denke an alles das, was du wünschest und sage es dem Herrn, wie wenn er gerade daneben wäre, denn er ist da. Und das kannst du. Du kannst eine halbe Stunde beten. Du kannst eine ganze Stunde beten. Das geht. Der Herr gibt es. Das lernt man nicht so, sodass man ein fertiger Beter ist. Wir leben immer aus dem Beschenkten. Immer. Aber der Vorrat ist da. Und dieser Vorrat wird vom Heiligen Geist, Philipper Kapitel 1, etwa Vers 17 vielleicht, ich weiß nicht genau wo. Paulus sagt es so, er ist gewiss, dass der Herr die Gebete der Philipper für ihn erhören wird, und die Handreichung des Geistes wird ihn bewahren. Der Heilige Geist ist ein Handlanger. Das spüren wir nicht. Seine Führung verspüren wir nicht. Wir handeln so, wie wenn wir die Einzigen wären, die jetzt da tätig wären. Wir fühlen keinen Zweiten in uns oder bei uns. Wir empfinden, dass wir handeln, auch wenn es leidend ist. Aber wir dürfen dann erleben, im Rückblick merken wir es doch. Von der Schrift her wissen wir, dass es Gott war, durch seinen Heiligen Geist. Ich habe ihn nicht gesehen, aber er hat aus der Fülle Gottes dargereicht, genau was ich brauche. Aus der Fülle seiner Macht in Herrlichkeit hat er jetzt mir, einem armen Herbert Janssen, dargereicht. Das kann er tun. Und er kann es so machen. Du tust diese Aufgabe und du merkst, aha, das ist doch gelungen. Jetzt pass auf. Schreib dir das nicht selbst zu. Mach dir nichts vor über dich selbst. Im nächsten Moment bist du wieder der ganz Arme. Der ganz Arme. Du lebst ständig Schritt für Schritt aus der Fülle Gottes. Es kann so sein, dass wir für eine Zeit lang keine Not verspüren. Gut, dann sollen wir weitermachen. Aber nie meinen, es wäre unser Tun, unsere Kraft. Das Leben, das Gott uns schenkte bei der Geburt, das war von Gott geschenkt. Du wobest mich, sagt der Psalmist. Er brachte uns zur Geburt. Es war von ihm geschenkt. Ja? Manche Menschen haben große Fragen über den Weg zu ihrer Geburt. Und mit Recht. Weil da vielleicht vieles schief gegangen ist. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der war unehelich geboren. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Er hatte keine Probleme. Sein Leben war von Gott geschenkt, wie immer das auch geschah. Ja. Wenn wir einmal da sind, sind wir als solche da, die Gott so geschaffen hat, wie wir gerade sind, für eine Aufgabe, die er gerade so geplant hat. Epheser 2, Vers 10. Die hat er im Voraus für uns geplant. Und wir können diesen Weg gehen. Es ist möglich. Und das haben wir allen Nichtchristen voraus. Die sind ratlos. Die sind aufgeworfen. Ja. Die sind angewiesen auf ihre kleinen Reservoiren. Wir aber sind genauso arm. Aber wir haben einen Gott, der für uns ist, der in uns lebt und um uns lebt und aus dessen Leben wir in lauter Fülle leben dürfen. Nachdem wir das jetzt etwa so beleuchtet haben, auch mit anderen Schriftstellen, darf ich den Vers noch einmal lesen. Ich denke, wir kommen jetzt besser mit. In aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, gekräftigt werdet zu aller Ausdauer und Geduld mit Freude. Das haben wir noch nicht besprochen. Diese letzten zwei, jetzt werde ich grammatische Ausdrücke gebrauchen, präpositionale Gefüge. Ja. Für die, die es behalten können, gut. Die anderen dürfen es vergessen. Aus, außer ihnen, so weiter. Nein, an, auf, hinter, in, neben, über, vor, zwischen. Das sind Präpositionen, Wörter, die auf eine Antwort warten. Die stehen da und warten für den Gebrauch. Aber sie warten auf die Antwort auf die Frage, wohin oder wo? Ja. Und wenn Sie diese Frage, die Antwort kennen, dann wissen Sie, wohin es geht. Jetzt haben wir hier das kleine Wörtchen in oder zu, besser Entschuldigung, zu aller Ausdauer und Geduld mit Freude. Nun, zu verlangt den dritten Fall. Zu aller Freude. Zu aller Geduld. Mit Freude, drei kleine Gefüge, die helfen uns, den Satz, den wir eben gelesen haben, besser zu verstehen. Zu aller Ausdauer, zu aller Geduld, mit Freude. Mit Freude betrifft beides, Ausdauer und Geduld. Und Ausdauer und Geduld gehören zu der Kraft, die für dieses notwendig ist. Man hätte erwarten können, wenn Paulus von Kraft spricht, von gekräftigt sein spricht, man hätte erwarten können, wie viele es auch tun, dass jetzt Paulus sagen würde, Gott will, dass ihr gekräftigt werdet, für die großen Taten, die es in dieser Welt gilt zu tun. Er hätte auch sagen können, er hat es mir so getan, in meinem Leben hat er so gehandelt, als Apostel. Und so wie ich als Apostel Wunder und Zeichen getan habe, so kann er es auch in eurem Leben tun. Nein, er spricht nicht einmal so sehr von Aufgaben, wie ich das eben getan habe. Das stimmt, was ich gesagt habe, aber das wird hier nicht so im Einzelnen erwähnt. Interessant ist für mich, dass wenn Paulus von Kraft spricht, dass er davon Geduld spricht. Das brauchten diese kolossischen Christen. Und diese Geduld brauchen wir. In welcher Form? Es ist so, an die Tür dieser kleinen Gruppe von Christen hatte eine Irrlehre geklopft. Eine Irrlehre, die die Ehre Jesu kürzte. Sie sagte, diese Irrlehre, wer immer sie gebracht hat, wir wissen nicht, wer es war und wir wissen nicht auch, wie viele es waren, ob es nur einer war, ob es mehrere waren. Wir wissen auch nicht, ob die Lehre von außen kam oder von innen innerhalb des Kreises. Das ist auch nicht das Wichtigste. Wichtig ist zu wissen, wie Paulus damit umgeht. Und so dürfen auch wir umgehen mit Irrlehre. Und da wir nicht wissen genau, welche Irrlehre es ist, können auch wir von diesem Text lernen für jede Situation, in die wir kommen, was Lehre betrifft. Heute klopft sehr viel Irrlehre an die Tür der Gemeinde. Wir sind von jeder Seite her, von allen Richtungen her, geradezu bombardiert von falschen Auffassungen. Eine falsche Auffassung ist eine Lehre. Falsche Ideen, falsche Gedanken, verkehrte Auffassungen, die nicht biblisch sind. Deshalb ist es so wichtig, dass wir erfahren aus der Heiligen Schrift, was Gott denn eigentlich gesagt hat und was er damit meint. Es tut heute sehr, sehr Not, dass wir wieder intensiv unsere Bibeln lesen und dass wir stehen bleiben bei den verschiedenen Gedanken und Versen und uns Gedanken machen und fragen, was sagt dieser Vers eigentlich? Nicht fragen, was sagt er mir? Die Frage brauchen Sie gar nicht zu stellen. Denn was Sie lesen, ist für Sie. Nicht für einen anderen jetzt. Was du liest in der Bibel, das ist für dich. Ja? Du brauchst also gar nicht lange fragen, was sagt das mir? Alles, was es sagt, das sagt es dir. Es ist Gottes Wort an dich. Sobald meine Augen Worte Heiliger Schrift treffen, ist das ein Wort für mich auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht eher indirekt, vielleicht direkt. Ja. Und hier erfahre ich Gottes Willen. Und wenn wir nicht Rat wissen, oder gesetzt den Fall, und das ist immer wieder das Problem, denn wir haben so viel Meinungsverschiedenheiten. Wir sind jetzt fast 2 Monate unterwegs und wir haben so viel erlebt in den verschiedensten Kreisen, großen Kreisen, kleinen Kreisen. Und überall ist entweder Riss oder möglicher Riss. Und Gott bewahre diese, wo der Riss noch nicht da ist. Ja. Zwischen uns, durch die Familien, durch die Kreise, durch Jung und Alt, auf allerlei möglichen Kanälen und Wegen kommen diese Risse. Manchmal bleiben die Leute noch irgendwie zusammen, aber der Riss ist dennoch da. Man kommt nicht aus miteinander. Jeder von uns hat ein Gewissen. Jeder von uns. Und meine Vorstellungen in meinem Gewissen über das, was richtig ist oder das, was nicht richtig ist, mag etwas anders geartet sein als deine Vorstellung. Was jetzt? Da geraten wir nicht mit großer Energie aneinander. Nee. Wenn wir merken, dass wir verschieden geartet sind, verschieden denken, dann gehen wir zusammen, wir bleiben zusammen, wenn das möglich ist. So viel an euch liegt, es ist nicht immer möglich. Aber an mir, so bete ich, an mir soll es nicht liegen, dass man mit mir nicht auskommt. Ich weiß, ich bin schwierig, aber deshalb bete ich auch. Herr, lass es nicht so sein, dass es an mir liegt. Also, ich versuche, mit dem anderen zu sprechen. Ich suche und bete nach Gelegenheit, sodass wir zusammen zu Gott gehen können. Hier ist Gott in seinem Wort. Wir bleiben nicht bei unseren Auffassungen. Und da können noch so viele Generationen von Vorfahren da gewesen sein. Nicht Menschen sagen uns, was ich tun soll, sondern Gott sagt mir das. Wir müssen auch vorsichtig sein. Wir liegen nicht immer falsch. Oft haben wir richtige Vorstellungen. Und da sagt Gott tatsächlich, halte fest, was du hast, wenn es von Gott ist. Aber ich muss erst prüfen. Ich vermisse diese Frage immer wieder in christlichen Kreisen. Wie steht es denn geschrieben? Ich bin in viele Länder gekommen und immer wieder vermisse ich diese Frage. Wie steht es denn eigentlich geschrieben? Wenn Meinungsverschiedenheiten da sind, dann wollen wir diese Frage stellen und zusammen zu Gottes Wort gehen. Und ich habe erfahren in meinem persönlichen Leben, dass die Antwort manchmal ganz anders aussieht, als jemand von uns es dachte. Ich habe mir Gedanken gemacht über das Kopftuch. Ich habe mir Gedanken gemacht über die Rolle der Frau, über die Rolle des Mannes. Ich habe mir Gedanken gemacht über die Gemeinde, das Wesen der Gemeinde, das Leben der Gemeinde, das Wirken der Gemeinde. Ich habe mir Gedanken gemacht über die Zukunft, das Buch der Offenbarung. Und ich habe manche von meinen Auffassungen ändern müssen. Bei näherem Hinschauen, so steht es ja eigentlich geschrieben. Und immer noch lerne ich. Und ich habe einen kleinen Zettel bei mir. Und die werden manchmal im Turnus wieder angesehen. Und da kommt dieser Zettel wieder vor. Bleibe am Lernen. Ich brauche das. Ich muss immer bereit sein zu lernen. Nie aufhören, mein eigener Schüler zu sein, beziehungsweise auch der Schüler anderer. Ja? Jeder von uns darf lernen von jedem Christen, und sei er erst 5 Minuten zum Glauben gekommen. Denn jeder am Leibe Jesu Christi hat den Heiligen Geist, und sei er nur 5 Minuten gläubig. Und Gott kann ihm in diesen 5 Minuten etwas schenken, das er mir schenkt und das ich nie gelernt hatte. Einiges lerne ich aus der persönlichen Begegnung mit dem Herrn. Einiges lerne ich in der Begegnung mit anderen Brüdern und Schwestern. Ich lerne von Schwestern, ich lerne von Brüdern, ich lerne von Älteren, ich lerne von Jüngeren. Ich lerne von denen, dessen Lehre ich nicht in jeder Hinsicht teile. Aber an einer oder anderen Stelle merke ich, aha, das ist richtig. Da habe ich etwas zu lernen. Das gibt es. Keiner von uns hat die Wahrheit gepachtet. Wir tragen, jeder von uns, Gepäck mit uns. Falsche Lehre. Wollen wir uns das ruhig sagen lassen? Und wollen wir einmal fragen, wo steckt dieses Gepäck? Und wollen wir es ablegen? In aller Geduld, diese Geduld brauchten die kolossischen Christen. Sie hatten die Wahrheit. Diese Wahrheit war in Kolosse verkündet worden. Und jetzt kam die Versuchung, etwas Neues zu glauben. Die Versuchung war, die Irrlehre war ungefähr so, ihr Christen in Kolosse, ja, das ist schon gut, dass ihr an Jesus glaubt, aber ihr habt zu viel, ihr müsst abgeben. Ihr lebt zu, vielleicht üppig, oder ihr lebt in der Fülle, ihr müsst sparen, ihr müsst verzichten auf dies und auf das. Sie müssten asketisch, das heißt armselig leben. Es gibt viele Christen, die denken, sie müssten das tun. Sie können es sich vorstellen, dass sie an einem vollen Tisch sitzen dürften. Sie müssten armselig gekleidet sein, sie müssten armselig essen und so weiter, damit sie frömmer sind. Das gehört zu ihrem kleinen Glaubensgebäude. Diese Irrlehre sagte, ihr habt zu viel, ihr müsst abgeben. Auf der anderen Seite hieß es, ihr habt nicht genug. Ihr habt Jesus, ja, aber Gott will noch mehr geben, als ihr habt. Und jetzt kommt der Apostel Paulus mit diesem Brief. Auf sehr feine Art und Weise sagt er es. Schaut einmal, ihr Christen in Kolosse. Die Botschaft, durch die ihr gerettet wurdet, das ist genau die Botschaft, mit der ihr weiterleben dürft in Christus. Es gibt keine andere. Das ist die Wahrheit, das Wort der Wahrheit. Das ist das Wort der Gnade. Lesen wir die ersten Verse nochmal, 3-8. Aus der Gnade leben sie. In Kapitel 2 sagt er, in Christus habt ihr die Fülle Gottes. Ihr könnt nicht noch mehr bekommen. Gott hat nichts mehr euch zu geben. Er hat euch schon den ganzen Himmel gegeben. Römer 8, wie sollte er mit ihm nicht uns alles schenken? Das hat er getan. Der ganze Himmel gehört uns. Paulus sagt sogar, schreibt er an die Korinther, alles ist euer, auch auf dieser Welt. Die ganze Welt gehört dem Herrn Jesus und sie gehört mir. Das heißt nicht, dass ich mit ihr machen darf, was ich will. Ich bin sein Diener. Aber ich darf sie genießen. Ich fahre auf der öffentlichen Landstraße und ich genieße es. Ich bin heute Nachmittag spazieren gegangen und ich genieße so das Grün überall. Grün und dann die anderen Farben dazwischen. Welch ein Geschenk, in einem Paradies zu leben. Ja? Wisst das zu schätzen. Ja. Aber es gehört alles dem Herrn. Und ich darf Freude daran haben. Das Feld da gehört vielleicht einem privaten Mann, aber ich darf es genießen. Ja? Ich darf meine Freude daran haben. Alles ist euer, in einem gewissen Sinne. Ja? Also wenn wir Jesus haben, dann haben wir allen geistlichen Reichtum und alles, was wir brauchen, hier für unser leibliches Leben. Alles. Und wir können nicht noch mehr bekommen. Wenn du Jesus hast, hast du den Heiligen Geist. Wenn du Jesus hast, hast du die Fülle Gottes und die Fülle des Geistes. Du hast alle Kraft, die es braucht, alles. Du hast alle Gnadengaben, die du brauchst. Wenn du Aufgaben bekommst, die dir neu sind, und du merkst, dafür brauchst du noch eine Gnadengabe, dann darfst du dafür bitten und der Herr gibt sie. Aus seiner Fülle. Sie sind alle da. Er wird es geben. Dr. Peters, Georg Peters, der mein Lehrer war, der war von den mennonitischen Brüdergemeinden Nordamerikas gebeten, nach Südamerika zu gehen, zu evangelisieren. Und er wusste, oder er meinte wenigstens, er sei kein Evangelist. Aber die Brüder sahen das für gut an und er war bereit zu gehen. Aber, sagt der Brüder, ihr müsst für mich beten. Ich bin kein Evangelist. Betet, dass der Herr mir die Gnadengabe bzw. das Nötige gibt, um zu evangelisieren. Das haben sie getan. Sie haben für ihn gebetet und der Herr gab aus seinem Reichtum. Und er hat evangelisiert und der Herr hat gesegnet. So kann es auch gehen. Manchmal haben wir die Gaben und es fehlt die Aufgabe. Dann darf ich auch dafür beten. Also, wir haben alles, was wir brauchen. Und wenn es zu dem kommt, dass man sagt, du hast zu viel Obst zu Hause, du musst kärglich leben, nur mit dem, das in diesen Regionen wächst zum Beispiel, ja, es gibt diese Auffassung, nichts importieren, es gibt so Auffassungen, ja. Dann sagt Paulus, du kannst nichts verlieren. Du hast schon alles in Christus verloren. Alles. Denn Christi Leben ist mein Leben und Christi Tod ist mein Tod. Und als Christus starb, wurde er begraben. Kapitel 2 im Kolosserbrief. Und er verschwand von der Oberfläche dieser Welt. Niemand hat ihn mehr gesehen. Erst nach einigen Tagen ist er auferstanden. Und da haben ihn nur seine Jünger gesehen. Er verschwand. Und so verschwinden wir für diese Welt. Und wir stehen auf mit Jesus Christus für eine andere Welt. Wir haben alles verloren, was wir verlieren sollen, um in den Himmel zu kommen. Wir können nichts mehr beitragen, um in den Himmel zu kommen. Es ist alles getan. Du wirst nichts tun, nichts, das dich noch besser bereitet für den Himmel. Du könntest jetzt sterben, wenn du Jesus hast. Und du bist vollkommen vorbereitet, zubereitet für den Himmel. Du darfst dort ankommen und erwarten, dass du mit offenen Armen begrüßt wirst auf der anderen Seite. Wenn er uns nicht sterben lässt, dann will er uns hier gebrauchen, damit andere noch gerettet werden. Und das ist schön so. Und unser Lohn, der darf schon zunehmen. Aber der Lohn macht uns nicht mehr bereit für den Himmel. Wir sind vollkommen in Christus. Und das dürfen wir so annehmen. Also, in aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit gekräftigt werdet, zu aller Ausdauer und Geduld, bleibt geduldig bei dem Evangelium und lasst euch nicht wegrücken von dem, das nicht Jesus meint. Ja, dabei bleiben. Haben wir die Wahrheit erkannt, dann bleiben wir bei der Wahrheit. Und wenn wir ganz alleine stehen, das gibt es auch, dass man manchmal ganz alleine stehen muss. Alle anderen rücken ab. Paulus sagt, es braucht Geduld, es braucht Ausdauer, wie ein Wettläufer. Aber Gott kann das schenken. Im Dienst, im Leiden, was immer es zu tun gilt, in jeder Hinsicht Ausdauer und Geduld zu bewahren, bei Jesus zu bleiben, im Vertrauen auf ihn verharren, bis wir rankommen. Und dieses mit Freude, mit Freude. Meine Frau durfte eine andere zum Herrn führen. Das heißt, ihr den Weg zeigen. Sie hat wohl den Herrn gefunden, als sie alleine gebetet hat. Aber meine Frau hat ihr gezeigt, was sie machen durfte, und das hat sie dann getan. Sie hat einen sehr schwierigen Mann. Und das war wohl der Anlass, weshalb sie so betrübt aussah und sie meiner Frau auffiel. Und meine Frau hat sie begleitet während doch einer erheblichen Anzahl von Jahren. Der Mann war furchtbar schwierig. Aber die Frau kam so weit, dass sie nicht nur geduldig war und sich das gefallen ließ, was ihr Mann machte, aus ihrer Sicht, außerhalb ihrer Sichtweite und innerhalb ihrer Sichtweite, an ihr selbst. Sie hat es nicht nur geduldig getragen, sondern sie konnte lächeln und sie konnte froh sein im Herrn, trotz ihres Leidens. Das hat uns imponiert. Das hat uns sehr beeindruckt, was Gott in seiner Gnade an dieser Frau getan hat. Und sie war wirklich eine fröhliche Christin. Gott schenke uns, dass wir nicht nur so alles hinnehmen. Nun ja, der Wille des Herrn sei getan. Ja. Was kann ich sonst tun? Ja. So reagieren wir manchmal. Kann ich ja nichts dafür. Ja. Kann nichts ändern. Aber der Herr kann. Der Herr kann Geduld und Freude geben in dieser Geduld, ausharren. Das ist Sieg. Das ist Sieg von Golgatha in unserem Leben. Mit aller Geduld, mit aller Ausdauer und das mit Freude. Und jetzt kommt noch Vers 12. Aber das will ich nur andeuten. Und dann will ich uns gehen lassen. Und dem Vater dankt. Was ist der Wille Gottes? Welches sind die Vorstellungen Gottes über ein Leben, das ihm gefällt? Frucht tragen, Gott besser kennenlernen, stark werden, um geduldig auszuharren und jetzt dankbar zu bleiben. Und das braucht auch Kraft. Das braucht auch Kraft. Dankbar zu sein in allen Lagen. Dem Vater zu danken. Für Paulus ist Gott der Vater im Vordergrund. Gott wirkt durch Christus und durch den Heiligen Geist. Aber seine Gedanken gehen immer wieder auf den Vater zurück. Ihm soll man danken. Wofür? Lesen wir Vers 12. Und dem Vater dankt, der uns tauglich machte für das, das unser Teil sein wird, das Erbe der Heiligen im Licht. Dieser Gedanke Erbteil kommt aus dem Alten Testament. Manche von unseren Bibeln haben Landkarten vom alten Israel hinten. Und da können wir sehen, wie das Land Kanaan aufgeteilt wurde für die verschiedenen Stämme. Und diese Stämme erbten also, das heißt, jeder bekam seinen Teil. Das Wort für Erbe im Griechischen ist das Wort für Teil. Das heißt, man bekommt seinen Erbteil, seinen Teil. Jeder von uns bekommt seinen Teil. Wir alle bekommen das Teil, das Gott durch Christus für uns erworben hat, das ewige Leben. Für das ewige Leben waren wir untauglich. Der Himmel war für uns versperrt. Wir qualifizierten nicht. Er war gleichsam für uns unrein. So drückt sich der Hebräer-Schreiber aus. Unrein heißt nicht, dass es dort schmutzig ist im Himmel. Unrein heißt, dass das für mich verbotenes Gebiet war. Wie, wenn ich nicht mich mit dem Unreinen verunreinigen wollte oder sollte. Das heißt, der Himmel war für uns gesperrt. Wir durften nicht hinein. Wir waren nicht tauglich. Wir taugten nichts. Wir waren in der Tat taugenichts. Und da hat Gott gehandelt. Und er hat seinen Sohn geschickt. Und der ist für uns gestorben. Hat unsere Untauglichkeit auf sich gemacht. Genommen. Und hat seine Tauglichkeit uns geschenkt. Sein Leben ist jetzt unser Leben. Seine Gerechtigkeit, seine Güte ist jetzt unsere Gerechtigkeit, unsere Güte. Wir haben keine. Aber wir sind gekleidet mit Christus. Er ist unser Kleid. Und jetzt sind wir tauglich. Jesus hat einmal eine nette Geschichte erzählt, die das beleuchtet. Er sagte, war ein König, der hat ein großes Mahl vorbereitet, oder ein reicher Mann, und viele waren eingeladen, einige wollten nicht kommen, schließlich hat man die Armen eingeladen, und der Saal wurde voll. Und dann ging dieser Herr des Hauses durch die Reihen an den Tischen vorbei und begrüßte die Leute und stellt fest, da ist ein Mann, der hat nicht das richtige Kleid für diesen Saal. Und jetzt ist interessant, welche Frage dieser reiche Mann, der dieses ganze Essen vorbereitet hatte, welche Frage er ihm stellt. Nicht, warum haben Sie nicht ein besseres Kleid an, sondern welche Frage hat er gestellt? Wie bist du reingekommen? Warum diese Frage? Denken wir, dass die armen Stümper da auf den Landstraßen und an den Zäunen Kleider hatten, mit denen sie diesen reichen Mann imponieren konnten und in diesen Saal reinkommen durften? Nein, die hatten keine. Niemand hatte das, was es brauchte. Die Kleider waren vom Herrn des Hauses geschenkt. Die waren an der Tür zu haben. Und kam man durch die Tür, durch den Haupteingang in das Haus, kam man mit diesem Kleid und man war tauglich, man war richtig gekleidet und man durfte sich an die Tafel setzen oder hinlegen, wie das damals Sitte war. Deshalb die Frage an diesen Mann, wie sind Sie denn reingekommen? Durch die Tür offenbar nicht, denn dann hätten Sie ein anderes Kleid an. Und der Mann muss sich schämen. Die Chinesen, die haben diese Geschichte auch gelesen in ihrer Bibel. Und meine Frau und ich hatten das Vorrecht, ein Museum, ein Missionsmuseum zu besichtigen. wo auch diese Geschichte geschildert wurde. Und die stellen sich das so vor, dass dieser Mann vielleicht wohlhabend war und sein eigenes Kleid gebrauchte. Er wollte in seinem eigenen Kleid daherkommen und wahrscheinlich dem Herrn des Hauses damit ihn beeindrucken. Das gelang ihm allerdings nicht. Dafür musste er aber durch eine Seitentür oder durchs Fenster oder wie immer auch in den Saal gelangen. Ja. Unser Kleid wird uns geschenkt und dieses Kleid ist Jesus Christus selbst. Und wenn wir ihn haben, sind wir eingekleidet. Von dem Tag an, wo wir durch die Tür gingen, sind wir eingekleidet in die Gerechtigkeit Gottes. Und wir sind jetzt tauglich gemacht für das Erbe, das unser Teil sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Wir sind heute schon eingekleidet. Und deshalb können wir jede Zeit sterben. Wir sind vorbereitet. Und wenn wir dort ankommen, dürfen wir durch die Tür dort eingehen. Eingekleidet im Kleid der Gerechtigkeit Jesu Christi. Das ist unser Teil, das ewige Leben im Licht. Lesen wir weiter. Vers 12 und 13. Der uns tauglich machte für das, das unser Teil sein wird, das Erbe der Heiligen, das heißt denen, die Gott gehören, im Licht. Der uns aus der Obrigkeit der Finsternis befreite und uns versetzte in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Das Erbteil ist im Licht, nachdem wir herausgeholt worden sind. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Herausgeholt worden, so hat er uns gerettet. Aus dem Bereich der Finsternis, wo Satan der Herrscher ist. Oh, wie dunkel war es doch dort. Und wie dunkel war es in meinem Leben, als ich nicht vorbereitet war. Wie traurig geht man ins Bett und wie traurig steht man auf. Wie dunkel ist doch das Leben. Ich habe mich mit 12 Jahren bekehrt, aber die Zeit zuvor war furchtbar. Ich wusste, ich war verloren. Es war einfach dunkel um mich her und ich wusste nicht, wie ich mich bekehren konnte. Ich habe meine Eltern gefragt, wir haben zusammengesessen. Meine Mutter hat ihre Bekehrungsgeschichte erzählt, mein Vater. Und ich wusste immer noch nicht. Denn jeder kommt alleine, ja? Jeder kommt alleine. Die Geschichte eines anderen muss nicht meine Geschichte sein. Ich wusste immer noch nicht, wie werde ich, wie komme ich los, wie komme ich aus dieser Finsternis heraus? Bis ich eines Tages einfach aus Verzweiflung. Ich war dabei, meinem Vater zu helfen mit den abendlichen Aufgaben. Wir hatten Kühe. Habe die Milch den Schweinen gebracht, die sie bekamen, die entrahmte. Und hinter dem Hühnerstall, dort waren die Schweine, hinter dem Hühnerstall habe ich mich am 18. März 1935 in dem Schnee niedergekniet. Und habe einfach gerufen, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Und ich habe kein Licht gesehen. Ich bin einfach aufgestanden und habe mich gefragt, ist es das oder ist es nicht? Anschließend, als wir fertig waren, habe ich meinen Eltern erzählt, was ich gemacht hatte. Und habe gefragt, bin ich jetzt bekehrt? Und sie waren sehr, sehr weise. Was sollten sie schon sagen? Sie konnte nicht in mein Inneres schauen. Sie wussten nicht, was wirklich geschehen war. Sie schickten mich zur Bibel. Jetzt soll ein 12-Jähriger, ich hatte ein neues Testament, das hatte ich geschenkt bekommen, jetzt soll ich das ganze Neue Testament lesen und einen Vers bekommen. Sie sagten, lass dir einen Vers geben. Sie gaben mir keinen. Das war eine Aufgabe. Nun hatte ich eine Luther-Übersetzung und da waren doch einige Verse fett gedruckt und das war meine Rettung. Und ich fand einen Vers, aber ich kam nicht ganz klar mit ihm. Aber das war gut so, das war alles von Gott. Ich war genötigt, nun mich wirklich mit der Frage auseinanderzusetzen und mich wirklich jetzt zu überzeugen, bin ich jetzt wirklich bei Gott in Gnaden oder nicht? Und der Herr hat mich, hat mir Heilsgewissheit geschenkt. Aber eben diese Dunkelheit, die ist so furchtbar. Vielleicht bist du immer noch in dieser Dunkelheit. Du brauchst nicht da zu bleiben. Jesus wartet auf dich. Und du darfst heute herausgeholt werden aus dieser undurchdringlichen Finsternis. Und er reißt dich heraus und stellt dich hinein in ein anderes Königreich. Du übertrittst eine Landesgrenze. Das tut Gott. Der schleust dich gleichsam in ein anderes Gebiet. Das ist vollkommen legal übrigens. Und er bringt dich hinein ins Land des Lichts. Und dort beschützt er uns, bis wir eines Tages das Erbe des Lichts antreten. Wir sind wieder am Tisch des Herrn gewesen, zusammen. Ich freue mich, wenn ich so miteinander plaudern darf. Ich hoffe, dass der Heilige Geist dem einen oder anderen etwas geschenkt hat, das er mitnehmen kann. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir danach, gleich wie wir das auf der Landwirtschaft gemacht haben, eineggen, damit die Saat auch keimen kann und aufgehen kann und in unserem Leben viel Frucht tragen darf. Sind da einige, die mit uns beten möchten? Seid so frei und tut das, wir stehen dazu auf. Dass dein Heiliger Geist Freude bewirkt in unserem Leben. Friede, Glauben, Trost, Sanftmut, Demut. Wir danken dir, Herr, dass du das alles tust. O Herr, wir danken dir, dass du dabei bist, uns umzuformen durch deine Botschaft, durch deine Gnade, durch deinen Heiligen Geist. Danke, Herr, dass du uns tauglich gemacht hast für die ewige Gemeinschaft mit dir. Danke, Herr, dass du uns ein neues Lied geschenkt hast, das wir dann singen dürfen. Danke, Herr, dass du uns hier schon Aufgaben gibst, an denen wir uns üben dürfen im Dienst für dich. Lass uns, Herr, Treue lernen. Segne, Herr, einen jeden, der hier ist heute Nachmittag. Segne jung, segne alt. Und lass uns, Herr, an deiner Hand gehen. O Herr, lass niemand dir davonlaufen. Ergreife du uns, Herr. Danke, Herr, dass du ein guter Hirte bist, der es nur gut mit uns meint. Amen.
Amen.
Wir dürfen Platz nehmen.